Ich möchte beginnen mit einem Abschnitt aus den Sprüchen. Angeregt durch René habe ich morgens immer mal in den Sprüchen gelesen diese Woche und mir ist ein schöner Abschnitt aufgefallen, der, ich denke, der die ganze Freizeit vielleicht in einem Abschnitt zusammenfassen kann, um das, was es eigentlich gehen sollte und auch um das, was es heute Abend dann gehen kann. Er ist in meiner Bibel überschrieben mit "Vergiss nie, was du gelernt hast." Mein Sohn, vergiss nie, was ich dir beigebracht habe. Nimm dir meine Ratschläge zu Herzen und bewahre sie. Dann wird es dir gut gehen und ein langes und erfülltes Leben liegt vor dir. Sei gütig und treu und werde nicht nachlässig, sondern sporne dich immer wieder an. So wirst du Freundschaft und Ansehen bei Gott und Menschen finden. Verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug. Gehorche Gott und meide das Böse. Das heilt und belebt deinen ganzen Körper und du fühlst dich wohl und gesund. Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, schenke ihm das Beste deiner Ernte. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an. Denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater den Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Das war Sprüche 3, Verse 1 bis 12 und ich lese auch heute Abend alle anderen Bibelstellen aus der Übersetzung Hoffnung für alle, für die, die es vielleicht etwas wundert von der Sprache. Gelerntes aktiv und produktiv einsetzen. Es sind zwei Ausgangsverse vorgegeben, Titus 3, Vers 14, der heißt: Aber die Unsrigen sollen lernen, in guten Werken vorauszugehen für die notwendigen Bedürfnisse, damit sie nicht ohne Frucht seien. Das war jetzt nicht die Hoffnung für alle. Es war eine ziemlich holprige Übersetzung. Ich möchte das nochmal jetzt aus dem Text der Hoffnung für alle lesen, weil ich musste das erst fünfmal lesen in dieser Übersetzung, bevor ich wusste, um was es eigentlich gehen soll. Und ich lese es jetzt nochmal. Alle, die sich zu Jesus Christus bekennen, müssen lernen, überall da zu helfen, wo es nötig ist. Denn sonst vertun sie ihr Leben und ihr Glaube ist nichts wert. Und die zweite Ausgangsstelle war Jesaja 1, Vers 17. Lernt Gutes tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht, schafft Recht, der Weise führt den Rechtsstreit der Witwe. Ich denke, sagen zu können, dass wir, jeder von uns, der heute Abend hier ist und auch wir als Gemeinden, sehr viel Wissen über die Dinge des Glaubens haben. Und das klingt nicht selbst überheblich, aber ich denke, es ist so und es ist auch gut so, dass wir sehr viel wissen. Aber, und das ist mir auch bei der Vorbereitung zu diesem Vortrag erst mal so richtig wieder aufgegangen, wir werden an so vielen Stellen der Schrift aufgefordert, ganz praktisch aufgefordert, so wie hier in diesen Stellen auch, dem Wissen, dem Gelernten auch die Tat folgen zu lassen. Es gibt einen sehr netten Film, den ich sehr mag, den mochte ich schon als Kind gerne. Das ist ein Film mit Rock Hudson, glaube in 50er Jahren gedreht. Der handelt davon, er spielt einen Verkäufer in einem Angelfachgeschäft, der auch Bücher über das Angeln geschrieben hat. Und er ist ein anerkannter Experte unter den Anglern. Die Angler kommen und erzählen ihm ihre Geschichten und fragen, was soll ich da machen, was soll ich hier machen? Und der Mann gibt Ratschläge und sie kommen zurück und sagen, das war wunderbar, dein Tipp, das war ganz toll. Und er schreibt Bücher. Der Mann hat nur ein großes Problem. Der hat noch nie in seinem Leben geangelt. Und jetzt schickt sein Chef ihn auf ein Wettangeln. Und die anderen Angler sagen schon, keine Chance, ihr habt keine Chance zu gewinnen, wenn der kommt. Aber er hat sein Wissen nur daraus bezogen, was die anderen ihm über Angeln erzählten. Und er hat es dann weitergegeben und Bücher geschrieben. Der Film ist dann ganz lustig gemacht, wie er sich da anstellt und so. Zum Schluss gewinnt er dann doch, aber mehr aus Zufall. Ja. Der Mann war ein anerkannter Experte über Angeln und hatte eigentlich gar keine Ahnung, wie man das praktisch macht. Er konnte seinem Wissen die Tat gar nicht folgen lassen, weil er es nie gemacht hat. Und jetzt möchte ich da ein biblisches Beispiel bringen. Nehmen wir zum Beispiel Barmherzigkeit. Ich kann nachschlagen, ich bringe das noch so halbwegs hin, welcher griechische Begriff das ist. Ich kann dann rausfinden, was der Begriff bedeutet, wie er erklärt wird. Dann setze ich mich hin und trage alle Stellen der Bibel zusammen, wo dieser Begriff vorkommt, fasse das zusammen, gliedere das und kann zum Schluss vielleicht sagen, jetzt bin ich ein Experte, was Barmherzigkeit angeht. Und dann kommt jemand und bittet mich um Hilfe. So, und jetzt kommt der Knackpunkt. Was kann ich mit meinem Wissen jetzt anfangen? Wie kann ich das Wissen, was ich habe, über Barmherzigkeit zum Nutzen einsetzen? Und wenn ihr sagt, Roland, das ist ja ein an den Haaren herbeigezogenes Beispiel, dann wollen wir mal lesen, was der Jakobus dazu sagt. Zweiten Kapitel seines Briefs, Verse 15 bis 17. Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wäre ihnen schon damit geholfen, wenn du zu ihnen sagst, ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich habt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Ohne dass ihr ihnen gebt, was sie zum Leben brauchen. Wenn jemand in Not gerät, dann ist der Moment, wo wir unser Wissen über Barmherzigkeit aktiv und produktiv in die Tat einbringen können. Denn dazu haben wir es gelernt. Ich möchte uns mal loben in der Beziehung. Wenn ich an das letzte Jahr denke, wie unser Bruder Larry wirklich in Not gekommen ist durch das Auto, was kaputt war, wie viele Geschwister ganz spontan Barmherzigkeit geübt haben, wie sie die Not gesehen haben und gesammelt haben, und es kam ja wirklich ein schöner Betrag Geld zusammen, der ihm dann letztendlich geholfen hat. Das war das Gelernte aktiv, produktiv eingesetzt zum Nutzen der Familie von Larry. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich mal eine Lanze brechen für all die Geschwister, die nicht so intellektuell sind, die vielleicht nicht alle Bibelstellen zu Barmherzigkeit und anderen Themen kennen und auch nicht die griechischen Begriffe, aber die ein großes Herz haben, die den Herrn lieben und die das tun, was unser Herr von uns verlangt. Ich möchte ein weiteres Beispiel geben. Matthäus 18, 23 bis 33. Es ist die Begebenheit von dem unbarmherzigen Knecht, wie es oft überschrieben ist. Ist uns allen bekannt. Trotzdem möchte ich es nochmal lesen. Jesus spricht da, man kann das Reich Gottes mit einem König vergleichen, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Zu ihnen gehörte ein Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete, aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zu bekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an. Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, ging er zu einem Mitarbeiter, der ihm einen kleinen Betrag schuldete, packte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel dieser Arbeiter vor ihm nieder und bettelte: Hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nicht warten und er ließ ihn ins Gefängnis bringen, bis er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört und berichteten es dem König. Der König ließ den Mann, dem er die Schulden erlassen hatte, zu sich kommen und sagte: Was bist du doch für ein hartherziger Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit einem deiner Mitarbeiter Erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Hier war ein Mensch, der leider nichts gelernt hat, nichts über Vergebung gelernt hat, obwohl er ein so wunderbares Vorbild und so etwas Wunderbares an sich erfahren konnte. Dies geschrieben für uns zum Lernen, dass wir lernen sollen zu vergeben, weil Gott uns viel mehr vergeben hat, was je ein Mensch an uns an Schuld aufladen könnte. Das wissen wir. Aber sind wir doch mal ehrlich, wie sieht es denn aus, wenn sich andere mir gegenüber schuldig machen? Gut, wenn das Geschwister sind, dann sehe ich das ja vielleicht noch ein, ihnen zu vergeben. Aber was ist denn mit anderen Menschen? Wie sieht es mit meinen Arbeitskollegen aus? Mit meinen Nachbarn? Wenn sie was gegen mich haben, wie bereitwillig vergebe ich ihnen? Wie habe ich gelernt zu vergeben? Und wie sieht es aus, wenn wir Auto fahren und jemand etwas tut, was uns gar nicht gefällt? Sind wir da von Geist der Vergebung geprägt? Wirkt sich unser gelerntes Wissen in der Praxis auf unser Verhalten aus? Im Alltag, in den normalen Situationen, wo uns Menschen begegnen, die uns auf den Nerv gehen? Da können wir zeigen, was wir gelernt haben. Und das ist eine harte Schule. Ich spreche hier aus Erfahrung. Also ich nehme mich hier nie aus, wenn ich über Dinge rede, dann treffen die zuallererst immer mich. Das, was wir wissen, muss sich in der Praxis des Alltags bewähren. Das ist ganz wichtig. Was wir wissen, muss sich in der Praxis des Alltags bewähren. Dass unser Glaube und unser Wissen zur Tat führt, ist Gott wichtiger als das Wissen selbst. Ich sage das jetzt mal sehr provokativ. Ich denke, dass das Wissen zur Tat führt, ist Gott wichtiger als das Wissen selbst. Es gibt ja diesen Ausspruch, der sagt, nicht das, was ich nicht weiß, ist mir ein Problem, sondern das, was ich weiß und nicht tue. In Jakobus 4, Vers 17 sagt es mit anderen Worten: Wer aber weiß, was richtig ist und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Es ist besser, wir wissen wenig und tun das Wenige, als wir wissen viel und wir handeln nicht danach. Und ich denke, das ist auch eine weitere These, tun aufgrund dessen, was ich weiß, auch wenn es noch unvollkommen ist, ist Gott angenehmer als nichts tun. Ich möchte hierzu einen Abschnitt lesen aus dem zweiten Buch Chronike über den König Hiskia. Ich muss da vorher kurz ein paar erklärende Worte zu Hiskia vielleicht sagen, weil nicht jeden von uns, wenn ich es nicht vorhin nochmal gelesen hätte, wüsste ich auch nicht alles. Hiskia war nach einiger Zeit wieder ein König, der tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und er wird König und eine seiner ersten Aktionen ist es, den Tempel zu reinigen von all diesem Götzenschrott, der sich mittlerweile dort aufgefüllt hat. Und das dauert eine gewisse Zeit und dann ist der Tempel gereinigt und es werden die Priester wieder geweiht. Und dann stellen sie fest, dass Gott ja auch gesagt hat, es soll ein Passa gefeiert werden. Und da lesen wir jetzt ab 2. Chronik 30, 1 bis 5. Und Hiskia sandte hin zu ganz Israel und Juda und schrieb auch Briefe an Ephraim und Manasse, dass sie zum Haus des Herrn nach Jerusalem kommen möchten, um dem Herrn, dem Gott Israels, Passa zu feiern. Und der König und seine Obersten und die ganze Versammlung in Jerusalem beschlossen, das Passa im zweiten Monat zu feiern. Denn sie konnten es nicht zur rechten Zeit feiern, weil die Priester sich nicht in hinreichender Anzahl geheiligt hatten und das Volk nicht in Jerusalem versammelt war. Und die Sache war recht in den Augen des Königs und in den Augen der ganzen Versammlung, und sie fassten den Beschluss, eine Einladung ergehen zu lassen durch ganz Israel von Beersheba bis Dan, dass sie kämen, um dem Herrn, dem Gott Israels, Passa zu feiern in Jerusalem. Denn sie hatten es lange Zeit nicht gefeiert, wie es vorgeschrieben war. Und dann feiern sie dieses Passa, und einige, die dahin kamen und hatten nicht mehr die Zeit, sich kultisch zu reinigen, so wie das vorgeschrieben war. Und das fällt jetzt auf, und wir lesen weiter im Vers 18 bis 20. Ein großer Teil des Volkes, viele von Ephraim und Manasse, Issachar und Sebulon, hatten sich nicht gereinigt und aßen das Passa nicht so, wie es vorgeschrieben ist. Doch Hiskia bat für sie und sprach: Der Herr, der Gütige, möge jedem vergeben, der sein Herz darauf gerichtet hat, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott seiner Väter, auch wenn er nicht der Reinheit des Heiligtums entspricht. Und der Herr erhörte Hiskia und heiligte das Volk. Es ist sehr interessant, es liegen hier zweierlei Verstöße vor gegen das kultische Gebot über das Passafest. Zum einen, es wird im falschen Monat gefeiert, nämlich einen Monat zu spät. Und zum Zweiten nehmen Menschen daran teil, die sich nicht gereinigt und geheiligt haben, wie es vorgeschrieben war. Und Hiskia betet zu Gott, und Gott ist gütig und erhört Hiskia. Ich frage mich, wie hätten wir gehandelt, nachdem wir diese Wiederbelebung erfahren hätten, nachdem wir festgestellt hätten, jawohl, wir wollen den Tempel wieder in Ordnung bringen, wir wollen wieder nach den Geboten des Herrn leben und wir müssen dann auch ein Passa feiern. Aber das können wir nur im ersten Monat machen und der ist gerade rum. Vielleicht hätten wir 11 Monate gewartet. Und obwohl sie das Fest zu einer anderen Zeit feierten, nicht so wie es geboten war, war Gott zufrieden, denn er sah ihre Gesinnung und ihr bußfertiges Herz. Das Wenige, was sie schon erkannt hatten, wollten sie ganz brennend in die Tat umsetzen. Und der Herr war gnädig. Ich möchte auch hier ein Beispiel bringen. Und zwar über die Frage, warum haben wir so wenig Gemeinden mit Ältesten? In der Regel ist es oft so, wir betrachten die Bibel, wir nehmen uns diesen Katalog vor aus Timotheus und aus Titusbrief. Dann schauen wir, wen haben wir in der Gemeinde, der da vielleicht drunter fallen könnte. Und dann fangen wir an abzuhaken. Und dann kommt der Einwand, ja Moment, der hat ein Geschäft, der könnte ja geldgierig sein. Oder beim Nächsten, der ist aber sehr impulsiv. Der könnte ja rechthaberisch und streitsüchtig sein. Und beim Nächsten geht es dann um die Kinder. Sind sie jetzt treu oder sind sie getauft? Und wir setzen diese Anforderungen, und ich möchte das nicht herabwürdigen, wir setzen diese Anforderungen kataloghaft und so hoch an, dass wir eigentlich niemanden finden, der sie erfüllen kann. Weil wir vielleicht vergessen, dass auch Älteste in einer Gemeinde Menschen sind und keine Supermänner, die auch Sünden haben. Aber aus Angst, da ja etwas falsch machen zu können, machen wir gar nichts. Wir machen gar nichts. Nun hat es dann aber ein Problem. Die Gemeinde ist eine Gruppe im gruppendynamischen gesprochen. Die ist eine Gruppe und jede Gruppe hat auch Leitung. Das ist einfach so, sonst ist es Chaos. Weil Leitung muss sein, wenn eine Gruppe da ist. Und es gibt auch Leitung in Gemeinden, die keine Ältesten haben. Sonst wird es da ja ganz chaotisch zugehen. Und wir haben dann irgendeine Leitung, Brüderbesprechung, Gemeindevollversammlung, ausgewählte Brüder. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Aber auf wen oder was warten wir? Ich sage das jetzt mal sarkastisch. Bei den Voraussetzungen, die wir oft an die Ältestenschaft stellen, hätte bei uns Paulus und unser Herr Jesus null Chancen, Älteste zu werden. Und ich frage mich manchmal, was ist denn besser? Unvollkommene Älteste, denn Vollkommene gibt es ja gar keine. Wo sollen die denn herkommen? Vollkommen war nur unser Herr Jesus, weil der war ja nicht verheiratet. Und was ist besser? Unvollkommene Menschen als Älteste oder gar keine Ältesten? Darüber habe ich noch keine befriedigende Antwort bekommen, was Gott wohlgefälliger ist. Wir wollen jetzt ein paar Bibelstellen lesen, aus denen wir sehen können, und es ist erstaunlich, wie oft das im Neuen Testament vorkommt, ich habe jetzt nur eine Auswahl getroffen, wo die Verbindung von Wissen oder Glauben, von Gelerntem und von Tun gefordert wird. Da gibt es ganz markante Stellen, die haben wir, glaube ich, auch schon sehr oft gelesen, aber nichtsdestotrotz wollen wir sie trotzdem nochmal hören. Nochmal Jakobus, der da zu dem Thema wirklich viel zu sagen hat. 2 Vers 18. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt, der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten, zeige doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Und er bringt es auf den Punkt im ersten Kapitel seines Briefs in den Versen 22 bis 25, wo er sagt, nun genügt es aber nicht, sein Wort nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Wort nur hört, es aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Wer aber die Botschaft von der Rettung und Befreiung erkannt hat und immer wieder danach handelt, der hat sie nicht vergeblich gehört. Er kann glücklich sein, denn Gott wird ihn segnen und alles, was er tut. Der Jakobus sagt eindeutig, nur das Tun belegt, was man wirklich gelernt hat und was man weiß. Intellektuelles Wissen allein zählt vor Gott nichts. Und wir fragen uns, was wird Jesus einmal zu uns sagen? Wird er vielleicht sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt das Reich Gottes in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Denn ich kenne dich, ich weiß, was du alles gelernt und gewusst hast. Du warst ein Experte in den schwierigsten Fragen der Exegese. Du wusstest zu jedem Thema auf Anhieb die richtige Bibelstelle. Du konntest die theologisch saubersten Artikel schreiben. Und du hast die meisten Bibelstunden und Predigten gehört. In meiner Bibel steht ein anderer Abschnitt. Da steht, denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch. Und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt. Ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis. Und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden sie fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen? Und wann haben wir dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt? Wann bist du nackt gewesen und wir haben dir Kleidung gegeben? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der Richter wird dann antworten, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Jesus muss einmal die Pharisäer tadeln über das, was sie wussten und taten und taten und wussten. Und ich möchte jetzt mal mit Jesus reden, dies sollte man tun, nämlich lernen und jenes nicht lassen, nämlich das Gelernte praktizieren. Noch weitere Stellen, Lukas 8, 20 bis 21. Sie ließen ihm ausrichten, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Jesus antwortete, jeder, der Gottes Wort hört, ist für mich Bruder und Mutter. Hat Jesus das gesagt? Ich habe euch ein bisschen aufs Glatteis geführt. Jesus hat gesagt, jeder, der Gottes Wort hört und danach lebt, ist für mich Bruder und Mutter. Jesus wertet das Hören, das Lernen und das Leben so auf, dass er sagt, wer das tut, der ist ganz eng mit mir, wie eine Familie. Aber wer hört und danach lebt, ist für mich Bruder und Mutter. Johannes 13, Vers 16 bis 17. Diesen Zusammenhang, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht und ganz nebenbei auch mal den Kopf. Denkt immer daran, ein Untergebener steht niemals höher als sein Vorgesetzter. Und ein Botschafter untersteht dem, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das eingesehen habt, wird Gott euch segnen. Auch hier habe ich wieder was weggelassen. Wenn ihr das eingesehen habt, dann handelt danach und Gott wird euch segnen. Es langt nicht nur, dass sie diese Lektion, die Jesus ihnen mit der Fußwaschung erteilt hatte, in ihren Kopf reingebracht hat. Nein, die mussten auch in ihre Hände kommen, dass sie danach handelten. Und dann wird Gott euch segnen. Matthäus 5, Vers 19 folgende. Meint nur nicht, ich bin gekommen, das Gesetz und das, was Gott durch die Propheten gesagt hat, aufzuheben. Im Gegenteil, ich werde beides voll zur Geltung bringen und erfüllen. Denn das sage ich euch, auch der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes behält seine Gültigkeit, solange die Erde besteht. Wenn jemand auch nur den geringsten Befehl Gottes für ungültig erklärt oder andere dazu verleitet, der wird in Gottes Reich keine Rolle spielen. Aber jetzt hören wir mal, wer eine Rolle spielt. Wer aber anderen Gottes Gebote weitersagt und sich selbst danach richtet, der wird im Reich Gottes viel bedeuten. Wer die Worte, die Gebote weitersagt und sich selbst danach richtet, der wird viel bedeuten. Lernen, hören, lehren und tun ist untrennbar verbunden. Nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden zwar viele sagen, aber Herr, wir haben doch deine Wahrheiten gepredigt, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mächtige Taten vollbracht. Aber ich werde ihnen antworten, ihr habt nie wirklich zu mir gehört. Was ihr getan habt, das habt ihr ohne mich getan. Geht mir aus den Augen. Und normalerweise wird der Absatz hier beendet und dann kommt ein neuer Absatz. Aber ich denke, sinngemäß gehört das zusammen. Denn dann kommt der schöne Abschnitt von dem klugen und dem törichten Mann. Wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Und ich denke, wir wissen alle, wie dieses Beispiel, was Jesus bringt, weitergeht. Wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Nicht die, die nur Herr, Herr sagen und seine Worte hören. Nein, die, die Herr, Herr sagen, seine Worte hören und danach handeln. Die sind klug. Wie der Mann, der auf Fels sein Haus baut. Ich möchte noch ein paar praktische Beispiele oder Fragen aufwerfen. Die Antworten müsst ihr euch selber geben. Ich frage mich manchmal, beschäftigen wir nicht die hellsten Köpfe in unseren Gemeinden mit kontroversen und unwesentlichen Themen, statt dass sich diese mit Menschen beschäftigen können, die Hilfe suchen? Sind wir als Gemeinden allein für unsere Haltung zu gewissen Fragen bekannt? Oder für unser Vertrauen zu Gott und die Liebe zueinander und anderen Menschen? Teilen wir unser Leben in einen religiösen und alltäglichen Bereich auf, wobei wir uns im alltäglichen Leben dann total anders verhalten wie im religiösen? Oder mit anderen Worten gefragt, haben wir ein Sonntagsgesicht, verhalten uns aber sonst genau wie jeder andere, nach menschlichen Umgangsformen? Ist die Not anderer Menschen für mich ein Problem oder lässt sie mich kalt? Wissen meine Freunde, Kollegen, meine Mitarbeiter nur vom Erzählen, dass ich Christ bin, oder merken sie es aufgrund meines Verhaltens? Sind wir als Menschen bekannt, die ein offenes Ohr für andere haben, oder als solche, die gerne mitreden, wenn über andere hintenrum schlecht geredet wird? Bringen wir die Frucht des Geistes hervor, wie Freude, Demut, Sanftmut, Barmherzigkeit, Genügsamkeit oder die Frucht des Egoismus wie Überheblichkeit, Selbstgerechtigkeit, Unerbittlichkeit, Unfreundlichkeit, von Werken des Fleisches nach Galater 5 wie Feindseligkeit, Streitsucht, unberechenbare Eifersucht, Intrigen, Uneinigkeit, Neid und ähnlichen Dingen ganz abgesehen. Was fangen wir mit dem an, was wir auf dieser Freizeit gelernt haben? Wie verändern wir jetzt unser tägliches Leben? Weil wir am Montagabend doch gelernt haben, Lernen ist ein immerwährender Prozess. Was tun wir jetzt dafür, um diesen Prozess am Laufen zu erhalten? Spätestens ab Montag müssen wir die Frage beantwortet haben, und es ist gut, dass wir uns morgen darüber Gedanken machen. Wie prägt es unser Tun, wenn wir erkannt haben, wie Christus Gehorsam gelernt hat bis zum Tod, wie es uns Wolfram gezeigt hat? Wie prägt dies unser Tun? Nehmen wir das zur Kenntnis oder hilft uns das weiter, dass wir sagen, jawohl, so wie Christus möchte ich werden und auch Gehorsam lernen und für andere bereit sein, mein Leben hinzugeben? Haben wir gelernt, dass wir Bereitschaft zum Lernen haben müssen, wie der René uns aufgefordert hat? Und ändern wir jetzt unseren Tagesablauf, um mehr lernen zu können? Oder ist die Bereitschaft nur ein gedanklicher Vorsatz? Wollen wir bereit sein, es jetzt besser zu bewältigen, wenn Gott uns Dinge zu lernen gibt, die wehtun, wie uns Manfred gezeigt hat? Überprüfen wir unsere Gesinnung, aufgrund der wir lernen, und legen wir jetzt falsche Gesinnungen ab, die wir erkennen beim Lernen, so wie Rudi gestern sagte. Und nachdem Rainer heute die Grenzen des Glaubens uns angezeigt hat, müssen wir uns fragen, was will ich verändern, um diese Grenzen zu erkennen und einzuhalten? Und als letztes, Jesu Auferstehung. Wir haben 4 Bibelstunden, die 4. kommt morgen noch. Wie prägt Jesu Auferstehung mein Verhalten Gott und Menschen gegenüber? Fragt euch das. Ab Montag müsst ihr es wissen, denn sonst war das alles sinnlos. Das muss uns prägen. Was lernen wir aus dem Gesagten? Lernen ist gut. Lernen ist wichtig. Es ist für einen Jünger Jesu, was ja heißt, einen Schüler von Jesus, richtig, wichtig, unerlässlich. Und wir sollten uns befleißigen, Gottes Wort zu kennen und zu verstehen. Aber ohne Praktizieren dessen, was wir gelernt haben, bleiben wir nur auf den Zuschauerrängen sitzen, stehen aber nicht auf der Bühne des Glaubens. Wir können unseren Glauben und dürfen es nicht nur intellektuell messen. Er muss sich an dem messen lassen, was wir täglich tun. Ich möchte diese Rede nicht enden lassen, ohne auf unseren Erlöser hinzuweisen.
Jesus ist unser großes Vorbild. Das heißt, er hat sich selbst entäußert. Er hat seine Göttlichkeit aufgegeben. Er lebte unter den Menschen. Er leidet mit ihnen. Er teilt mit ihnen ihre Nöte. Sie jammern ihn. Er heilt sie. Er speist sie. Er hilft. Und zum Schluss stirbt er für sie, für dich, für mich. Kann uns das kalt lassen? Können wir das nur rational zur Kenntnis nehmen? Oder ist dies allein nicht genug, dass es uns sprichwörtlich in den Hintern tritt, dass wir endlich uns aufmachen, nach den Geboten Jesu zu leben? Dass wir Menschen werden, die den Glauben im Alltag wirklich unter Beweis stellen und bewähren. Und dieser Heiland, der ruft uns heute Abend zu: Roland, ich weiß, dass du das in der Vergangenheit nicht geschafft hast, aber du darfst heute Abend neu anfangen damit. Und wenn es dir morgen nicht gelingt, dann fängst du übermorgen wieder neu an. Ist das nicht wunderbar? Wenn wir erkennen, dass alles, was wir gelernt haben, was wir wissen, und wir schaffen es nicht, es in die Tat umzusetzen, dass wir einen Heiland haben, der unseren Schwächen aufhilft, der uns versteht und der uns jeden Tag neu zuruft. Heute kannst du neu beginnen. Und ich möchte uns an unseren Herrn Jesus, an unseren Heiland erinnern. Er ruft uns dies zu. Vergessen wir, was gestern war, was wir gestern falsch gemacht haben, was wir gestern vergessen haben zu tun. Konzentrieren wir uns auf das Jetzt, was wir jetzt wissen, jetzt zu tun. Und er wird uns segnen und Kraft schenken. Amen.